Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Unser Evangelium haben wir gerade gelesen. Die Passionsgeschichte, der Kreuzigungsweg nach Johannes. So wie er es verstanden hat, so wie er es überliefert hat. Und ich möchte mit euch ein paar Stücke durchgehen, um auf manches zu blicken, was uns trifft oder was uns wichtig werden kann. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz. Sprichwörtlich geworden. Wie oft, wenn ein Mensch dem anderen ein Leid klagt, sagen wir, ja, ja, jeder von uns hat sein Kreuz zu tragen. Tragen wir wirklich ein Kreuz? Tragen wir ein Instrument, das dazu geeignet ist, uns auf grausamste Weise ums Leben zu bringen mit uns, wenn wir ein Leid klagen? Ja, jeder trägt sein Kreuz oder hat sein Kreuz zu tragen. Ich glaube es nicht. Einer hat sein Kreuz getragen und damit unser Kreuz ebenso. Der, an den wir heute ganz besonders denken. Er trug selber das Kreuz, unser Kreuz. Und Johannes fährt ganz lapidar fort. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Das hört sich ungeheuer distanziert an. Es hört sich so an, als er ging ins Wohnzimmer und schaltete das Licht ein und den Fernseher. Wenn man sich das versucht vorzustellen, ein gefolterter, geschwächter Mensch wird von vier Folterknechten, römischen Legionären, mit körperlicher Gewalt gezwungen, sich auf einen Balken zu legen, der auf der Erde liegt. Er kann sich nicht wehren, seine Kräfte reichen nicht aus. Er muss es, ob er will oder nicht, über sich ergehen lassen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass er bald das Eisen von Nägeln im Körper spüren wird, die mit Hammerschlägen durch ihn hindurchgetrieben werden. Er kann sich den Schmerz, den er gleich erleiden wird, vorstellen, aber er hat ihn noch nicht erlitten. Was durchfährt ihn, als der erste Hammerschlag kommt, gefolgt von mehreren, als die erste Hand, der erste Arm aufs Holz fixiert werden? Ist das vorstellbar, dieser Schmerz? Und dann der zweite Nagel, der dritte Nagel durch die Füße, unendliche Schmerzen, die einen Menschen schier in den Wahnsinn treiben könnten. Und Johannes schreibt, dort kreuzigten sie ihn, als wäre es eine alltägliche Verrichtung ohne jegliche Dramatik, ohne jeglichen Schmerz. Und bei Gott, Jesus ist nicht zum Sonntagsspaziergang ans Kreuz gegangen. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Pilatus war derjenige, der ihn zum Tod verurteilt hat. Pilatus war derjenige, der auf Drängen der hohen Priester einer eigentlich in die religiöse Gerichtsbarkeit gehörige Tatsache mit weltlichem Recht abgeurteilt hatte. Pilatus war der, der wider besseres Wissen ein Todesurteil ausgesprochen hat. Pilatus war der als Politiker oder gar Diplomat, wie man es nennen möchte, ganz klar kalkuliert hat, lieber soll einer sterben, als viele bei einem Aufstand. Und wie es damals Brauch war, man möchte sich ja, und das tun Despoten auch heute noch, keiner Anklage oder keinem Verdacht aussetzen. Jedes Urteil, so ungerecht wie es sein mag, es muss ja begründet werden und es muss veröffentlicht werden. Und so war es üblich bei Kreuzigungen, die Ursache für das Todesurteil am Kreuz öffentlich auszuhängen. Das Jesu Verbrechen war, dass er der König der Juden war. Und damit es jeder versteht, in Lateinisch, Hebräisch und Griechisch, schließlich, man kommt bei solchen Events ja gerne mal vorbei. Diese Aufschrift lasen viele Juden, so steht es da. Wenn man den Johannes so liest oder hört, da bekommt man den Eindruck vermittelt, dass es da ein ganzes Volk von Bösewichten gab, die Juden. Und diese Sicht des Johannes ist nicht ganz unschuldig dran, dass sich schon in der frühen Christenheit dieses Bild verfestigt hat, die Juden haben Jesus getötet. De facto, erstens, getötet haben ihn die Römer. Es waren römische Kriegsknechte. Es war ein römischer Beamter, der das Todesurteil gefällt hat. Und da, wo Johannes immer gegen die Juden polemisiert, macht er einen viel größeren Kreis auf als den tatsächlich. Die Gegner Jesu waren nicht die Juden, er war selber einer. Seine Gegner waren die hohen Priester und Schriftgelehrten, diejenigen, die am Überkommenen um jeden Preis festhalten wollten und jede Neuerung als Störung oder als Gefahr betrachtet haben. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, und nicht nur die hohen Priester, vermutlich die ganze Priesterkaste, hatte was gegen einen neuen Propheten und hat gegen ihn was unternommen. Pilatus schreibt, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das missfällt eben genau diesen Gegnern Jesu. Und sie kommen wieder zu Pilatus und sagen, stopp, stopp, das musst du ändern. Muss man sich ja auch mal vorstellen. Da ist der oberste Beamte einer Besatzungsmacht, Pontius Pilatus, der schon im Vorfeld sich hat fernsteuern lassen durch diese Gegner Jesu. Er hat ein Todesurteil gefällt, hinter dem er nicht stehen konnte. Aber er hat es gemacht. Und jetzt besitzen die auch noch die Chuzpe, das ist Jiddisch und heißt auf Deutsch Unverschämtheit, und gehen zu Pilatus und sagen, jetzt passt uns nichts, was du da geschrieben hast. Wir wollen nicht, dass da steht, du hast den König der Juden gekreuzigt, sondern da soll stehen, der hat gesagt, er sei der König der Juden. Die hatten wohl schon Erfahrung drin, wie man die eigentlich Mächtigen fernsteuern kann. Aber da geht Gott sei Dank, muss man sagen, oder geht zumindest mir so in meinem Empfinden, ein Ruck durch Pilatus. Das letzte bisschen und letzte Restchen Rückgrat, das rührt sich. Und er lässt sich nicht an der Nase führen, wie der Ochs am Nasenring, sondern er sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Es ist schlimm genug, was da passiert. Aber noch mehr muss ich mich nicht zum Komplizen machen. Lassen wir den Blick weiter schweifen. Die vier Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten. Legionäre. Einfaches Fußvolk der römischen Armee. Hier heißt es dann, Sie nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock, der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Und so sprachen sie untereinander, den wollen wir nicht zerteilen, sondern drum losen. Auch das klingt wieder so merkwürdig distanziert, in dem, wie Johannes es umschreibt. Diese vier Männer haben gerade nach dem System von Befehl und Gehorsam einen Menschen aufs Grausamste misshandelt und dafür gesorgt, dass er in den nächsten Stunden auf qualvolle Weise vom Leben zum Tod kommt. Und die sitzen jetzt da und als Entschädigung für ihr blutiges Handwerk kriegen sie nicht etwa einen Extrasold, sondern sie dürfen sich die letzten Habseligkeiten der Delinquenten mitnehmen. Vier Häufchen werden gemacht von dem, was an Klamotten der drei am Kreuz hängenden übrig geblieben ist. Und dann der Rock Jesu, der zu schade ist, um ihn zu zerschneiden. Den könnte man ja zu Geld machen. Was machen sie? Sie würfeln drum, sie losen. Toll! Da oben hängen Menschen und sterben und unten sitze ich und spiele ein bisschen Mensch, ärgere dich nicht mit meinen Kumpels. Und wer gewinnt, der kriegt den Jackpot. Was aber geht denn wirklich in diesen Menschen vor, die das getan haben? Was geht in Menschen vor, die ihre Menschlichkeit aufgeben, um Befehlen zu gehorchen? Oder haben sie etwa doch Gefallen an diesem Beruf gehabt? Wir wissen es nicht. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und seine Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdala, von Magdala. Drei Frauen. Wir wissen an anderer Stelle, als es wirklich ernst geworden ist, sind die Herzen der Jünger mit Furcht erfüllt worden und sie flüchteten, gingen auf Distanz. So wie Petrus. Ich kenne diesen Mann nicht. Sie gehen auf Distanz, sie fürchten sich um sich selbst. Sie verkriechen sich nicht ganz. Sie schauen aus der Ferne. Aber die drei Frauen, drei Menschen, die Jesus liebten und die er liebte, die kommen. Die halten aus, die bleiben. Und dann auch wieder das Merkwürdige. Von Schmerzen gequält, den Tod vor Augen, redet Jesus vom Kreuz her wie ein Notar, der einen Erbvertrag aufsetzt. Er spricht zu seiner Mutter, siehe, der da drüben, dieser Jünger, der sich doch etwas näher herangetraut hat. Johannes schreibt, den er lieb hatte. Der ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagt er, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Wie ein Vertrag. Ganz kühl. Aber damit sorgt Jesus für die Seinen. Selbst am Kreuz noch. Da ging es jetzt nicht drum, da geht ein Sohn verloren und da wird jetzt schnell ein Ersatz beschafft. Es ging um die Mutter, es ging um Maria. Zur damaligen Zeit gab es einen Generationenvertrag. Die Eltern versorgen ihre Kinder, bis sie sich selbst versorgen können. Und die Kinder versorgen die Eltern, wenn die sich nicht mehr versorgen können. Maria wäre wohl verwaist gewesen. Und wenn sie irgendwann nicht mehr für sich hätte sorgen können, womit auch immer, hätte es ein übles Ende mit ihr genommen. Jesus sorgt für seine Mutter indem er ihr einen neuen, in Anführungszeichen, Sohn an die Seite stellt, der die Verpflichtung trägt, sich um sie zu kümmern und für sie zu sorgen. Und genau diese Sicht wird dann mit einem kurzen Halbsatz bestätigt. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Der Jünger nahm Maria zu sich und nicht Maria den Jünger. Und danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Wir kennen die Geschichte. In diesem Essig wird etwas auf einen Schwamm gegeben. Es wird auf ein Ysoprohr gesteckt, hoch ans Kreuz, Jesus an den Mund gehalten. Und auch, wenn man das so liest, denken wir immer an irgendwelche sadistischen Züge, die da drin sind. Wieso den Menschen, der eh schon so gequält ist, noch mehr quälen? In anderen Überlieferungen ist es nicht nur Essig, sondern auch Galle, wir haben es vorhin gesungen. Es schaut aber etwas anders aus. Was dort gemeint ist, ist nicht der Haushaltsessig, den wir im Küchenschrank haben, und der stand garantiert auch nicht auf Golgatha herum. Dort oben hat keiner gekocht. Sondern es war Acetum. Die römischen Legionäre mussten ja versorgt werden. Und auch die römischen Legionäre hatten schon die Erfahrung gemacht, dass Wasser eigentlich nach nichts schmeckt. Aber Wein war zu teuer. So wurden die römischen Legionäre mit einer Mischung versorgt, aus einem Großteil Wasser und einem sehr, sehr geringen Teil gewesenem Wein, der auf dem Weg zum Essig war. Und weil das Zeug zwar nach etwas schmeckte, aber sauer schmeckte, nannten sie es Acetum, sauer. Und von dieser Ration des Soldatengetränkes hatten die vier, die um seinem Gewand losten, ihre tägliche Ration dabei. Und davon gaben sie Jesus etwas ab. Die Frage ist nur, aus welchem Beweggrund? Wollten sie ihm sozusagen einen letzten Wunsch erfüllen? Das würde für die vier sprechen. Oder hatte der Sadismus ihr Herz so weit zerfressen, dass sie gesagt haben: Wunderbar, da haben wir noch länger unseren Spaß, wenn wir ihm jetzt was zu trinken geben, weil dann dauert sein Leiden länger. Und es soll ja Menschen geben, die sich am Leiden anderer ergötzen können. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Auch hier ist Johannes in seiner Überlieferung mit einer großen Distanz ausgestattet. Heißt es bei den anderen Evangelisten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Notschrei, ein Schrei der Verzweiflung und des Schmerzes kommt bei Johannes, ein geschäftsmäßiges: Es ist vollbracht. Oder wie heute so manch einer sagen würde: Mission accomplished. Können wir uns das so vorstellen, dass ein Mensch in seiner letzten Todesnot so ruhig und geschäftsmäßig spricht? Das mag vielleicht nicht die Frage sein. Es beschreibt halt eine Tatsache. Und die Tatsache tatsächlich, dass Jesus sein Werk vollbracht hat. Wofür er in die Welt gekommen war, was für ihn bestimmt war, dass er alle Schuld der Welt mit ans Kreuz nehmen muss und in den Tod nehmen muss. Es ist vollbracht. Für ihn schon. Für uns ist es noch nicht vollbracht. Denn das, was er getan hat, muss und will und soll jeden Tag wieder bei uns und in uns ankommen, dass er es in uns vollbringen kann, dass es dereinst für alle vollbracht ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.